Unsere Mütter, unsere Väter, Der Turm, Der Staat gegen Fritz Bauer oder Gott nach Ferdinand von Schirach. Es sind vor allem anspruchsvolle Kino- und Fernsehproduktionen, in denen Götz Schubert immer wieder mit seinem Talent beeindruckt. Nicht umsonst ist dieser Mann seit Jahrzehnten auch einer der meistbeschäftigten Theaterschauspieler Deutschlands. Zudem wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis oder einem Publikumsbambi ausgezeichnet. Einen seiner bislang größten Publikumserfolge feiert Götz Schubert in der ARD-Krimireihe Wolfsland als Kultermittler Butch. Jetzt sind mit Böses Blut und Die traurigen Schwestern zwei neue Folgen des Quotenhits zu sehen. Ich spreche mit Götz über seine Liebe zu Schallplatten und Retromöbeln, aber Dating-Apps, seine Jugend in der DDR, das schrägste Jobangebot seines Lebens und berufliche Krisenzeiten, in denen er um jede neue Rolle kämpfen musste. Wenn du wissen möchtest, warum es Götz nur langsam gelernt hat, auf gesundheitliche Warnsignale seines Körpers zu hören, er sich schwer damit tut, an ein Leben nach dem Tod zu glauben und warum er es so wichtig findet, die Welt mit Freundlichkeit und Anstand ein kleines bisschen besser zu machen, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Götz Schubert.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Herzlich willkommen, lieber Götz Schubert. Schön, dass es heute geklappt hat.
Hallo, manchmal klappt.
Vor allem, wenn es relativ kurzfristig geplant wird, haben wir gerade festgestellt. Ja. Lieber Götz, wie sieht für dich ein optimaler Tag aus, wenn du mal nicht Theater spielst, wenn du mal nicht drehst, wenn du mal nicht beruflich aktiv bist?
Lange schlafen. Dazu gehört am Abend vorher relativ spät ins Bett gehen.
Bisschen Spaß haben, bisschen Leute treffen.
Ja, Spaß haben im weitesten Sinne. Ein bisschen Alkohol trinken und so verschiedene Sachen. Und auch vielleicht ein bisschen Kino gucken, Filme gucken. Schön. Also tatsächlich bei mir, also bei uns, in so einem, ich nenne das jetzt mein Mini-Kino. Das war, bevor wir in die Wohnung gezogen sind, war das im sogenannten Hobbykeller. Da war es sehr, sehr groß. Jetzt ist es etwas kleiner, aber dafür sehr viel gemütlicher. Also so richtig schon mit großer Leinwand. Und dann lange schlafen, wie gesagt. Schönes Frühstück. Und dann könnten es verschiedene Sachen sein. Das könnte einfach sein, ich setze mich in mein Zimmer und lege eine Platte auf.
Du bist Vinyl-Fan von da? Oder
ja, ich bin, ich bin so ein Retro im weitesten Sinne. Angefangen hat das, glaube ich, wirklich mit den Platten. Das liegt aber irgendwie daran, weil ich in meiner Jugend und Kinder, ich bin ein totaler Plattenfan und
ich habe meine alle verkauft irgendwann auf dem Flohmarkt. Aber
ja, sie sind halt groß, sie nehmen halt wieder viel Platz weg. Aber ich habe mir auch wirklich jüngster Zeit wieder Vinyl gekauft. Ausgesuchte Sachen, weil sie sind schon wirklich groß. Aber sie sind auch, muss man sagen, auch kleine Kunstwerke. Ja, also das ist schon was anderes, wenn man so eine Scheibe hat und da ist ein Plakat drauf oder irgendwie so wird das. Also es hat ja auch einen Grund, warum das ein oder andere Cover weltberühmt geworden ist. Egal. Also da bin ich so mit dem Digitalen dann, das geht dann auch, aber ich von bestimmten Aufnahmen schaffe ich mir halt beides an. Ja, also aber die Vinylversion und die
ganz bei dir, was das Thema Vinyl angeht. Ich bin jetzt leider kein Besitzer eines Plattenspielers, aber allein dieses sinnliche Erlebnis, eine Schallplatte zu öffnen, wenn man die so rauszieht, sie ist aus der Presse und das ist so ein. Aber klar, man muss halt haptisch affin sein. Wenn man das nicht braucht, dann kann man natürlich auch alles bei Spotify streamen.
Ja, aber das hat auch was Rituelles natürlich, Auflegen und dann musst du dich auch wirklich hinsetzen, weil das pfeift dann nicht überall aus allen Löchern, sondern das ist dann nur in dem Raum und so. Ja. Es hat auch was Meditatives, kann es haben, auch so zum Runterkommen. Das kann sein, es kann aber auch sein, ich setze mich auf mein Rudergerät, was ich sozusagen seit Corona-Zeiten habe ich das. Ich habe auch schon vorher so Sachen gemacht, so, ich nenne das immer so Sport am Ort, also was man da so machen kann.
Oder ganz modern Home Workout.
Ja, das ist gar nicht, das ist auch nichts Modernes, das ist auch ein schönes, nein. wirklich ein sehr, sehr schönes Rudergerät, weil es auch so ein bisschen aus Holz ist und mit so einem Wassertank, also auch so ein bisschen Wasser imaginiert. Manchmal verknüpfe ich das auch beides, also ich schaue mir einen Film an oder lege eine Platte auf und rudere dazu oder so.
Sag mal, andere Männer sind nicht multitaskingfähig.
So, ja, ich muss ja dann nur ein, weil das andere läuft ja. Ich muss ja dann sozusagen mich nur um das Rudergerät kümmern.
Aber darf ich einhaken in Sachen Homekino? Das finde ich sehr interessant, dass du dir da so ein eigenes kleines Reich geschaffen hast. Nervt dich manchmal das Erlebnis im Kino, wenn Menschen die Kinokultur nicht mehr beherrschen und zu viel Geschmatz geschnattert wird? Oder ist
manchmal
das
anders? Ist gut, manchmal ist gut.
Also ja, es gibt ja Kinos.
Es treibt mich aus dem Kino, wirklich. Mm. Das ist auch ein. Es gibt immer mal wieder, sagen, komm, das gucken wir uns jetzt zusammen und im Kino an. Das geht dann auch. Das sind dann meistens Filme, wo eh nicht so viele Leute drin sind. Und wir hatten so ein schreckliches Urerlebnis. Das war tatsächlich in Dresden im Rundkino. Die haben das Rundkino noch, aber die haben ja daneben auch so ein Multiplex-Kino. Und das war der Wim Wenders-Film über Pina Bausch. Und der war auch in 3D. Was wirklich in dem Falle eine tolle Sache war, weil dadurch das so Theaterräume waren. Und da saß 3 Stühle weiter neben uns ein Zuschauer und der hatte sich schon präpariert mit Popcorn-Tüten und mit Cola und allem. Und ich weiß, die Kinos leben auch davon und das ist irgendwie in Ordnung. Aber und er hat nichts getan. Nur als der Film losging, in dem Moment ging das los mit der Schmatzerei und das ist ja, manchmal ist es ja auch nur so eine Gummitiertüte und das Aufmachen oder sowas und das seltsamerweise in ganz leisen Szenen oder wo man dann auch, das, so dass ich manchmal schon im Kino irgendwie gedacht habe, mal sehen, wann der Film es schafft, dass meine Mitzuschauer nicht mehr in die Tüte greifen oder jetzt nicht, also wen packt das dann wirklich so, dass das dann irgendwie aus, das ist dann wie so ein Sport, aber hat natürlich nichts mit einem Filmgenuss zu tun, also insofern ja, muss ich sagen.
Es ist eigentlich schade, ne, weil natürlich im Kino ist das Erlebnis, wenn man das ganze Package hat, also es gibt ja auch tolle Kinos, finde zum Beispiel auch das Astor ist schön, ne?
Mit diesen Sitzen. Ja, das ist überhaupt sehr schön und das ist eine mögliche Alternative, weil da ist es ein bisschen, man sitzt ein bisschen weiter auseinander, es ist ein bisschen, die Sachen sind auch, die man dann da bekommt, also ich sag mal so ein Glas Rotwein, das mache ich schon auch. Ja, weil die sind schon offen und dann ist es nicht so schlimm, aber das ist natürlich dann, da liegt man dann mitunter allerdings auch so ein bisschen so, da besteht dann so die Gefahr, dass man auch so ein bisschen wegnickt, aber okay, es ist ein bisschen ein paar Schlaf, ein paar Minuten in einem Kino, soll auch ganz heilsam sein.
Absolut. Nein, aber ich bin da, fühle mich da sehr mit dir verbunden, weil ich bin ein großer Kinofan, aber es ist wirklich häufig so Murphy's Law, dass man umringt ist von Menschen, die sich dann auch 2 Liter Popcorn Portionen besorgen und den gesamten Film das zelebrieren. Immer so.
Ja.
Wo du denkst, wie lange kann man an einer Popcorn-Tüte essen?
Absolut. Und wenn man sich aber darauf konzentriert, ist es eh aus.
Ist alles aus,
nur, ich verstehe manchmal nicht, also ich sag mal, es gibt ja wirklich Popcorn-Kino, das ist ja völlig okay.
Sobald es knallt und pufft und eine dolle
Bitte. Ja, und dann immer gerne. Aber das ist mitunter wirklich auch in Filmen, wo, ich weiß auch nicht, ob das so letzten Endes so eine Art, so eine Fernsehtradition ist, dass man irgendwie, kaum geht das an, hat man so ein intuitiv
kann,
muss man
kann
sich was in den
sein.
Mund stecken. Ich habe keine Ahnung.
Und durch Corona natürlich noch schlimmer geworden. Die Kinos haben lange genug zugehabt und das hat natürlich auch noch mal was verändert, glaube ich, dass sich noch mehr Menschen daran gewöhnt haben, permanent irgendwas zu essen. Aber egal.
Das, ja, früher gab es ja glaube ich manchmal so Pausen und dann kam so einer mit dem Eis durch oder irgendwie sowas.
Stimmt.
Das ist ja irgendwie auch irgendwie cool, aber dann sollte man das in der Pause essen und dann gut. Aber
du sagst, du schläfst auch gerne lang. Wie lang schläfst du denn generell? Kommst du so auf deinen Soll oder ist das häufig notorisch unterbesetzt? Du bräuchtest eigentlich viel mehr.
Naja, das klappt natürlich nie so, dass wenn man es dann bräuchte, dann geht's nicht und dann ist irgendwie was. Aber wenn ich lange schlafe, wobei es dann so viele Stunden ja auch nicht sind, weil ich bin schon eine Nachteule, also das geht ganz gut, ja, dann kann noch diese und ich mag es auch irgendwie so zu Hause zu sein und meine Lieben sind im Bett und bin ich dann so alleine und ach, da ist noch dieses und jenes und dann vertüttel ich mich
dann
auch.
Ups, ist es schon halb
manchmal
3.
Ja, und schon ist es 3 oder irgendwie sowas. Das geht dann mitunter, wenn das so ein paar Abende hintereinander läuft, also wenn ich jetzt nicht beruflich was vorhabe, dass es dann manchmal so spät wird, dass ich dann die letzte Nacht dann einfach aufbleibe. Und dann schläft man so richtig schön ein an dem Abend. Aber es geht, also wenn, dann schlafe ich schon, dann sollte es bis 12 oder sowas sein.
Herrlich, sage ich mal. Herrlich, keine weiteren Fragen. Lieber Götz, du bist nicht nur ein sehr erfolgreicher Theaterschauspieler, ich habe es ja schon anmoderiert, du bist in Kinoproduktionen zu sehen, aber auch sehr viel in TV-Produktionen, unter anderem natürlich Wolfsland, die erfolgreiche ARD-Krimi-Reihe, die seit 2016 läuft und in der du neben Yvonne Katterfeld die männliche Hauptrolle spielst. Neue Folgen laufen jetzt an, zwei neue Episoden. Der Hauptdarsteller, der Butch ist sein Spitzname, der ist ja schon ein sehr spezieller Typ, deswegen hat er auch wahnsinnig viele Fans, weil es ist eine Type, ein Mensch, an dem man sich ein bisschen reiben mag, aber der irgendwie auch ganz viele Fans hat. Wie viel von Butch steckt in dir? So dieses brummelige, eigenbrötlerische, aber auch sehr stringente. Er zieht auch seinen Dingen dann durch und lässt sich da auch nicht rumschubsen, macht keine Gefangenen, ist sehr undiplomatisch teilweise. Wie viel steckt von diesem Charakter in dir privat?
Ja, wieso? Natürlich steckt was davon in mir. Nur es gibt so einen Punkt, wo ich ich selber eher vernünftiger reagiere oder dann irgendwie sagen, nee, das sagt man jetzt nicht oder ein bisschen.
Doch diplomatischer.
Ja, diplomatischer. Also nicht immer, manchmal natürlich geht's, aber im Großen und Ganzen schon. Und ein bisschen toleranter, ein bisschen zugewandter. Aber der Antrieb, den Butch hat oder die Empörung oder die, also wenn er sozusagen sich mit einer Sache einfach, also wenn er was rauskriegen will oder wenn er auch ganz sicher ist, dass da irgendwie der Kerl irgendwie Dreck am Stecken hat oder sowas und da erstmal rauszuhauen, das ist mir sehr nahe. Ich wünschte, ich könnte das hier und da, aber weil ich sozusagen privat das nicht so meine Art ist, deswegen mache ich gerne den Butch. Es gibt so tatsächlich inzwischen schon so eine Redewendung, dass man, dass wir so sagen, mach das doch mal ein bisschen butchiger oder sowas. Ja, oder sowas. Oder ich mir dann tatsächlich privat sagen, oh, jetzt wäre ich gerne ein Butch, aber ja, das ist aber das Schöne an meinem Beruf, dass ich solche Sachen so da ein bisschen ausleben kann. Das ist ganz manchmal ganz spannend, weil wenn wir dann in der Vorbereitung sind und dann, also er duzt immer alle und sowas und das wird, und dann stehen dann schön so im Dialog, dass dann das Gegenüber dann irgendwie sagt, wieso duzen Sie mich und sowas und dann man sagt, ja, lassen die das so mit sich dann auch machen und dann kommt die Schauspielerin oder der Schauspieler dazu, die dann tatsächlich auch ganz anders gegenhalten so, ja, und ich dann als Spieler und Butch dann erstmal auch mich sozusagen tatsächlich in der butchigen Art da vor Ort erstmal durchsetzen. Also das ist sozusagen nicht so was Gesetztes, wo dann irgendwie alle sagen, ah, Butch kommt und deswegen müssen wir jetzt alle irgendwie, machen wir das auch. Aber das ist ganz spannend. Das ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Verhältnis mit denen, die ihn dann länger kennen, also wie Cassie, also Yvonne
Katterfeld, genau.
Spiel von Yvonne. Und das ist das Spannende dieses Verhältnisses. Also die lernen sich ja auch über die Teile kennen. Ja, und da kommt immer nochmal so eine neue Farbe hinzu und ja, das macht Spaß.
Aber es ist ja auch ein Statement. Ich finde es auch toll, dass es Typen gibt im deutschen Fernsehen, dass es eben Menschen gibt, die nicht so extrem stromlinienförmig geskriptet werden, weil natürlich, wir leben in der Ära der Political Correctness, die ja fast generell ja auch gute Ansätze sind, aber es ist in meinen Augen ein bisschen sehr in die eine Richtung jetzt geschlagen. Also es wird jedes Wort im Munde umgedreht. Man muss ja wirklich teilweise aufpassen, was darf man jetzt noch sagen? Es geht, Gendern ist nur ein Beispiel. Da ist es natürlich erfrischend, so einen Charakter wie Butch zu sehen.
Ja, ja. Also, und ein bisschen einfacher gesagt, finde ich es irgendwie toll, dass die Autoren einen Typen geschrieben haben, der auch wirklich Fehler macht und der auch erstmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ich habe dann immer gesagt, ja, das ist so ein Typ, der so eine, das ist ja auch, kann ja auch eine Methode sein, dass man sagt, du warst es, ja? Und ja, wenn das nicht war, wird sich schon herausstellen und sowas, aber der daneben steht, der es dann vielleicht wirklich war, der plötzlich eine Schrecke, also der haut erstmal drauf und dann vielleicht kommt aus einer anderen Ecke irgendwo plötzlich noch irgendwie so jemand raus. Also das finde ich für eine Figurenpsychologie wirklich lustvoll und tatsächlich auch nicht so, kommt nicht so häufig vor im deutschen Fernsehen. Das ist
schwieriger geworden, zumindest weil gleich häufig dann Leute aufschreien und sagen, nein, das hätte vielleicht noch vor 15 Jahren hätte man das machen können. Heute kannst du doch sowas nicht mehr, ne? Da muss man
ja,
noch viel
ja,
mehr Verständnis
haben. Ja, aber das geht ja schon so, der latscht ja immer das, so am Tatort so rum mit seinen Links und normalerweise sagt man ja, nein, das macht man nicht und so ist kein Polizist und so weiter. Man muss ein bisschen gucken, weil wie ist die Professionalität, wie hoch ist das und die Glaubwürdigkeit und sowas, die muss man dann schon irgendwie, muss ein bisschen austarieren, aber machen wir uns nichts vor, wir erzählen Filme.
Ehrlich gesagt, lieber Götz, ich glaube, der Butch, den du darstellst, der ist näher an der Realität als manch einer. einer, der dann geskriptet wird, damit es perfekt in die Woke-Ära passt und in die Political Correctness-Ära. Ich glaube, den meisten ist das, die wollen ihren Job machen, die wollen halt.
Wir haben dafür dann ja auch eine super Erklärung gefunden, weil wir haben dann unseren unseren Spusi Böhme, gespielt von Jan Dose, ganz großartig, der dann einfach sagt, ja, ich kenne ja den Schuhabdruck und den Händeabdruck, Fingerabdruck von Butch, und die sortiert er dann immer aus. Das ist ja schon mal eine super Lösung. Ja.
In der ersten der beiden neuen Wolfsland-Episoden Böses Blut, da kommt es für Butch ja knüppeldick. Er steht nicht nur unter Verdacht, eine Frau vergewaltigt zu haben, sondern er steht auch unter Mordverdacht. Also ihm wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist auch, finde ich, von dir super porträtiert. Erstmal ist es so ein bisschen mit dem üblichen so ein bisschen weglächeln und versuchen im Schnack das alles so ein bisschen zu entschärfen. Man merkt aber, oh, das geht jetzt wirklich zur Sache. Die Schlinge zieht sich zu. Ich bin sehr sicher und hoffe, dass du niemals in einer so derartigen Situation warst. Aber kannst du dich erinnern, dass du auch mal das nachempfinden kannst, weil du in der Vergangenheit in einem Moment gefangen warst, wo du dachtest, ey, die ganze Welt verschwört sich gerade. Was geht hier ab? Warum muss ich mich hier verteidigen? Also, weil das ist ja was Essentielles, wenn man so unter Druck gerät und so wahnsinnig das Gefühl hat, der Boden unter den Füßen, der schwankt, und irgendwie dreht sich meine Welt gerade auf den Kopf. Also ich wünsche das niemandem, und ich hoffe auch, dass du mir jetzt dann nicht irgendwas Schlimmes erzählen kannst. Aber ist irgendwas ansatzweise mal in deinem Leben passiert, dass du sagst, ja, ich kann mich da auch reinversetzen, so in dieses Gefühl der Hilflosigkeit?
Also in dieser Dimension auf.
Nein, das war auf keinen Fall.
Aber ich sag mal, ohne jetzt wirklich auch kein konkretes Beispiel zu haben, aber in dieser Konstellation, dass man etwas getan oder gesagt hat, was beim Gegenüber völlig anders oder einen riesen Schaden angerichtet hat oder so, ja. Und dass man sich dessen eigentlich nicht bewusst war und dann darauf aufmerksam gemacht wird und sagt, so. Das alles ein bisschen nur mal kleiner, also wie gesagt, nicht so extrem.
Ja, das meine ich auch, ne, so dass man, also, weil das ist ja klar, das Mordverdacht und Vergewaltigungsgeschichte, das ist ja schon was sehr Extremes, ne? Aber ich glaube, wir alle kennen ja Momente, wo man das Gefühl hat, es entwickelt sich gerade in sehr unschöne Ecken. Und was du auch gesagt hast, finde ich gut, das Beispiel mit dem.
Das ist natürlich total spannend, wenn man das jetzt in dem Zusammenhang sagen darf, weil zum Beispiel ist das ja so ein bisschen Thema in dieser Morningshow-Staffel. Ja, da wird ja sowas ein bisschen erzählt, und jetzt auch in der zweiten Staffel. Also wie ist das, wenn diese Vorwürfe im Raum stehen, ja? Und was ist das dann, was ist das für ein Mensch? Ist es wirklich ein reiner geiler Machtmensch, der die Position ausnutzt und fertig? Dann ist es ein Schwein und fertig. Aber, und dann sich aber anzuhören, wie denkt der oder für wen ist, für wie legt der sich das zurecht, oder ist es ihm tatsächlich nicht bewusst oder rutscht man da so rein? Also es gab so ein paar Statements von Kevin Spacey, wo man dann irgendwie so dachte, der Fakt ist der Fakt und der ist.
Braucht man nicht drüber reden.
Und hört man dem aber dann trotzdem zu? Also lässt man das zu, das quasi, ja, sich zu verteidigen oder zu erklären? Das finde ich ganz spannend, ja. Und das finde ich auch an der momentanen Situation, die wir jetzt haben, unbedingt wichtig, dass es auf den Tisch kommt, dass das irgendwie rauskommt. Aber wie immer sind wir, glaube ich, viel zu schnell mit einer Aburteilung. Aber das, so sind wir ein bisschen, ich sage jetzt mal tatsächlich, wir Menschen so ein bisschen gestrickt, dass man gerne irgendwie ganz schnell wissen möchte, wer ist der Gute, wer ist der Böse.
Schwarz
das,
und weiß, ne?
Ja, Grautöne sind nicht das so. Hilft, mag man ja hier und da selber auch manchmal ganz gerne. Das ist ja auch irgendwie gut, weil da ist es einfach ein bisschen einfacher. Aber so einfach ist es eben hier und da nicht. Und ich glaube zum Beispiel für Butch ist gar nicht mal, der Vorwurf der Vergewaltigung steht für ihn völlig außer Frage. Das ist irgendwie das, was schlimmer ist, dass er das Gefühl hat, es gibt welche, die ihm das tatsächlich zutrauen würden. Das ist ja nochmal eine andere, andere. Und da plötzlich anfängt darüber nachzudenken, nicht allzu viel, aber doch mal so ein bisschen gesagt, wie komme ich eigentlich rüber oder wieso, was denken die Leute über mich? Und dann zu gucken, juckt mich das, was die Leute über mich denken oder nicht. Aber das sind viele, viele, viele Schichten und Ebenen. Und da war ich sehr froh und habe mich sehr gefreut über das Buch, dass man so so eine Figur, die wir da bis dahin eher so ein bisschen gerade und direkt und jetzt sage ich mal nicht so hintergründig oder sowas erzählt haben, dass man so eine Möglichkeit hat, mal sowas ein bisschen aufzufächern und zu spielen. Das ist das Tolle an so einer, nennen wir es mal Serie oder Reihe, wie auch immer, dass man so ein bisschen eine Reise miteinander macht.
Ist natürlich dann auch eine Steilvorlage für die ganze MeToo-Debatte, die ja seit, glaube ich, jetzt 3 Jahren am Schwelen ist, weiterhin auch nichts an Wichtigkeit verloren hat. Aber da sage ich jetzt ganz, gar nicht selbstkritisch, also ich als schwuler Mann bin da Gott sei Dank eh raus, wobei es sicherlich auch unter schwulen Männern sexuelle Belästigung gibt, das mal da zur Seite gestellt. Aber ich glaube, dass da auch das Pendel droht, manchmal etwas zu sehr auszuschlagen, dass manchmal so die Leichtigkeit komplett verloren geht. Was ich damit sagen will, dass eben Flirten sind, ganz viele auch Grauzonen, dass man teilweise nicht mehr weiß, was darf ich jetzt eigentlich noch, was vor 15 Jahren noch von beiden Seiten mit einem Augenzwinkern als Flirt gesehen wurde, ist heute ein No-Go. Gerade wenn die Menschen unterschiedlich sind. Ein Butch ist natürlich da sehr derbe. Der hat dann auch gleich, hat er ja auch gemerkt in der Episode, dass da ganz viele Anzeigen und viele haben sich beschwert, was der duzt mich da und immer dieser despektierliche Namen und dieses, der will mich da als Püppi darstellen. Aber was ich sagen will, ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht zu sehr auf Konfrontation geht. Nochmal, MeToo ist super wichtig und es ist überfällig und es sind viele Dinge ans Licht gekommen, die vorher nie ans Licht gekommen wären. Also nicht, dass ich da falsch verstanden werde und dass du mich auch nicht falsch verstehst, aber ich glaube, dass zwischen den Geschlechtern das teilweise schwieriger wird, dass eben so diese ganze Flirtkultur, die ja was Wunderbares ist, dass das unter die Räder kommen könnte, wenn wir da nicht aufpassen. Ja. Wie siehst du das? Also was sind dafür Gedanken?
Ich glaube, eins nach dem anderen.
Ja.
Und ich glaube, erstmal ist das andere wichtiger. Das mit dem Flirten und die Leichtigkeit, die kommt schon wieder. Weil das erstmal, dass das überhaupt ausgesprochen wird, dass man sich überhaupt das traut und dass dabei das Pendel in verschiedenen Richtungen ausschlägt und es da Trittbrettfahrer, Fahrerinnen gibt und da aber auch reale Geschehnisse und Vorkommnisse, das ist schwierig genug, das ich glaube, es muss sein. Und was
definitiv,
glaube ich, gar nicht mal, ich finde ja irgendwie viel schlimmer oder viel wichtiger, dass es eigentlich darum geht, Machtstrukturen aufzudecken. Also, weil, und das, ob das jetzt zwischen Schwulen oder Hetero oder,
das ist, glaube ich,
das ist eigentlich letzten Endes, weil, und diese Machtstrukturen, die hat man halt überall, die hast du halt nicht nur an einem Filmset, die hast du nicht in einer Filmproduktion, die hast du ja auch in anderen Zweigen, wobei darüber jetzt nicht ganz so viel in die Öffentlichkeit gerät, weil klar ist das immer ein bisschen effektvoller, wenn da Namen dahinter stehen, die man dann kennt. Das ist so. Aber ich hoffe sehr, dass das letztendlich rückwirkend auch auf alle anderen Bereiche, in allen anderen Bereichen stattfindet. Ja, also gut, in der Filmbranche haben wir es jetzt, es gibt diese Befragung, also sich befragen, öffentlich befragen, klarstellen, zur Diskussion stellen, das gibt es jetzt an den Theatern und das ist ja auch so ein Kosmos, ja, so, und dass da ganz viel im Laufe der Jahre schiefgelaufen ist, da waren wir alle schon irgendwie involviert.
Aber also nur so, nicht mal sexuell, das kann auch psychische Gewalt sein, Regisseure, die einfach Sadisten sind.
Absolut, dieses schwierige, mitunter auch sehr schöne Verhältnis zwischen quasi unten und oben, also auf der Bühne und so weiter, was da an für Grauzonen, Zwischentöne und psychologische und was da, wie viel ist da künstlerisch, was ist da notwendig, wie weit geht man, ab wann wird es eine Überschreitung, das sind wirklich komplizierte Vorgänge, aber das grundsätzlich, dass mal auf den Tisch gelegt wird und dass mal darüber gesprochen wird, das finde ich sehr, sehr gut und wirklich auch sehr heilsam für die Psyche und die mentale Befindlichkeit von Künstlern.
Ja, klar. Nein, das sind ja so komplexe Themen und wie du schon sagst, es gibt verschiedene Arten von Gewalt, es gibt sexuelle Gewalt, es gibt psychische Gewalt, es gibt richtige Mindgames, auch so, du hast gesagt, das Verhältnis Regisseur-Schauspieler finde ich sehr interessant, weil natürlich viele Regisseure sich dann dahinter verstecken können, das war alles von mir bewusst gemacht, ich wollte dich an die Grenze führen, ich wollte sehen,
und die gibt
was
es
noch,
auch, die Regisseure,
wurde man Regisseurinnen, auch
die Leistung gibt es auch, bringt, aber das sind ausgesprochen, die wissen, was sie tun und dann gibt es auch welche, denen macht es einfach irgendwie nur Spaß oder sie machen es aus eigener Unfähigkeit und dich kenne ich, dich kann ich drücken, hat mal ein sehr alter Schauspieler, ein toller Schauspieler zu mir gesagt. Also so dieses, dass man so in die Zange genommen wird und da ist nicht immer große Professionalität und Befähigung dahinter, sondern manchmal auch wirklich einfach ein, und da selber zu lernen, das habe ich mir immer so ein bisschen vorgenommen oder übe ich, meine, dass den Moment zu merken, wo er sagt, Moment, jetzt läuft es, hat es gar nichts mehr mit meiner Arbeit zu tun. Jetzt geht's irgendwie, jetzt läuft hier gerade was ganz anderes ab und sagt, stopp, wir können gerne so weitermachen, aber ohne mich. Und da setzt dann ein der Punkt, wo dann kriegt man die Kurve, wo man sagt, oh Gott, ich muss aber hier durch, weil ich brauche das oder das ist irgendwie wichtig. Und das wiederum spürt dann der andere. Und das sind so Verhältnisse. Ja, spannend. Ja, spannend. Hat es, glaube ich, auch schon immer gegeben. Aber es sozusagen die Willkür mal ein bisschen zu, also nicht nur mal ein bisschen, sondern mal richtig einmal zu brechen, das finde ich sehr gesund.
Zum Thema möchte ich dich was fragen, zum Thema Social Media und Dating übers Internet. Nicht, dass das jetzt eine Vorlage in dem Film dazu finden war, aber ich finde es trotzdem interessant, mal deine Meinung zu fragen. Bist du froh, dass du nicht mehr jung bist in dieser Zeit? Natürlich, also jung nicht falsch verstehen, aber also nicht mehr ein 20-Jähriger, der teilweise das süße Gift des Überangebots hat. Man braucht nur eine App aufmachen und kann sich irgendwie mit 20 Frauen treffen. Manchmal ist es aber auch zu viel und es klappt überhaupt nichts. Also wir beide sind ähnliche Generation, dass früher das natürlich auch nicht einfach war, aber es war, glaube ich, unkomplizierter. Oder würdest du sagen, nein, sehe ich ganz anders. Ich finde das toll, dass es solche Erfindungen gibt, dass man einfach unkompliziert heute Menschen kennenlernen kann. Oder ist es eher so, dass die Menschen immer beziehungsunfähiger werden? Wie sind so deine Gedanken zu dieser wirklich, es ist ja eine Revolution, die da stattgefunden hat. Nach der sexuellen Revolution gibt es jetzt diese Dating-Revolution. Die Menschen verlernen zu flirten. Sie treffen sich nur noch irgendwie über irgendwelche Dating-Apps, Tinder und Co. Was hast du da mal irgendwie dich sortiert, wie du das so findest?
Also ich habe ja Kinder, also die inzwischen groß sind, also Lotte und Viktor, also 26 und 33. Also so, das ist auch schon nicht mehr jetzt mehr so ganz
ist das nicht mehr junge, der Teenie-Alarm,
aber bei mir ist ein bisschen das Problem, dass ich immer in meinem Kopf immer so habe meine Eltern, die dann irgendwie gesagt haben, damit kommen sie nicht mehr klar und das finden sie nicht gut. Und ich denke, bin ich jetzt auch so in der Situation, dass ich irgendwie so, ja, dass ich so denke, ja, früher war es irgendwie
war alles besser
oder einfacher oder ich brauche das nicht und so. Und dann versuche ich mich ein bisschen zu bremsen und sage, warte mal, guck's dir mal an. Aber letzten Endes war ja vielleicht irgendwie auch durch Corona vielleicht irgendwie auch so ein bisschen so eine ganz gute Versuchsanordnung, dass man irgendwie mitbekommen hat, ziemlich deutlich, dass dieses Digitale nicht wirklich ausreichend ist. Und also ich bin, also diese so Daumen hoch oder diese Freund, also machen wir uns nichts vor, aber das sind keine Freunde, die ich da auf dem da kennenlerne oder so. Ich lerne auch nicht kennen. Ich glaube, ich musste oder muss so ein bisschen, weil da komme ich irgendwie auch noch aus einer anderen Generation. Das ist auch völlig in Ordnung. Tatsächlich, dass man sagt, also dass so ein bisschen Sex ein bisschen getrennt wird von einer Beziehung, sondern man kann das einfach mal irgendwie so Spaß haben und das ist völlig okay. Da tue ich mich so ein bisschen so schwer, also bei allem, aber das muss ich sozusagen mit mir selber ausmachen. Das finde ich eine ganz gute Entwicklung, obwohl ich wirklich da auch ein bisschen hinterher hinke und mir immer sagt, nein, das ist schon Eco. Ja, warum? Also wo steht denn geschrieben, dass das immer sozusagen mit der Gründung einer Familie zusammenhängt und dass dann man...
Happily forever sind sie zu Arm, ne? bis dass der Tod sie scheidet.
So. Trotzdem ist, glaube ich, und das, glaube ich, habe ich auch bei meinen Kindern irgendwie mitbekommen, ich glaube, also ihre die längeren Beziehungen, die sie eingegangen sind, haben sie nicht über dieses über die Wischgeste kennengelernt.
Das muss schon anders passieren, keine Frage.
Wahrscheinlich ist die Antwort, hört sich ein bisschen langweilig an, aber wahrscheinlich ist die beste Lösung, dass es, oder ist es ganz okay, dass beides gibt und wahrscheinlich werden diese Beziehungen dann auch mit, ob die sich halten, das wird ja dann die Zeit erweisen. Also insofern, was glaube ich ein bisschen eine Gefahr ist, weil das finde ich dann schon, auch wenn es ein bisschen altertümlich rüberkommt, dass so die Zeit ist sehr schnelllebig. Und dass man manchmal vielleicht auch schneller, ich nehme ein anderes Beispiel, dass man früher nicht die Möglichkeit hatte, kurz eine Simse zu sagen, okay, entschuldige, verspäte mich, da ist irgendwie sowas. Das heißt, du bist vorher mit einer anderen, bist also eine halbe Stunde früher losgegangen oder so, mit einer anderen Verantwortung.
Ganz genau.
Weil es hat, ich muss es irgendwie einhalten. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit den Beziehungen. Also wie entsteht sowas und wie halte ich dann irgendwie da dran fest? So, das geht dann auch irgendwie schneller, so, also schnelllebig wie die ganze Zeit ist, wo ich dann mal irgendwie denke, das ist jetzt die Frage, halte ich eine Beziehung irgendwie länger fest oder lasse ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, bevor ich eine Beziehung eingehe? Und das widerspricht natürlich diesem hier Sternchen vergeben und Daumen hoch.
Aber oder ist man so eben auch bereit, auch zu investieren in einer Liebe? Weil das, ich finde, das Wort Arbeit passt natürlich manchmal auch, weil natürlich ist auch eine Beziehung
Arbeit. Ja, habe Kerkeling mal gesagt.
Liebe ist Arbeit.
Ja, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Sowas. Tatsächlich habe ich das aber irgendwie auch schon
als gesagt. Als Paartherapeutin hat er mal da gespielt, diese
so eine niederländische. Genau, genau, ja, ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, da werden mich jetzt einige verfehlt, aber egal.
Ja. Nein, aber ich habe da ist trotzdem was dran.
Absolut. Also ich meine nicht, wenn jetzt die Beziehung nur noch ein Pain in the Ass ist. Ne? Und also man will natürlich auch was Schönes rausziehen, aber trotzdem, ich finde es wichtig, und da rennst du bei mir offene Türen an, dass man eben auch versuchen sollte, an Beziehungen zu arbeiten. Und wenn es eben nicht mehr die Kennenlernphase mit irgendwie nur Champagnerlaune und Feuerwerk, das nimmt ja irgendwann ab. Und dann muss man auch mal sehen, hey, der Partner hat auch Schwächen, die Partnerin hat ihre Macken, der Partner hat den Makel und so, das ist normal.
Ja, und man selber auch. Und klar, es gibt dann, ja, man kann sich auch Hilfe holen, also so, das muss man dann alles, ob man das will, investieren. Aber ich sag mal, ich mit meiner Frau, mit Simone, nur schon sehr viele Jahre zusammen bin, aber da kommt so viel an Qualität dazu. Also es sind ja alles wellenartig und sowas. Es geht ja jetzt nicht von dann immer nur so bergauf. Soweit. Aber sag ich mal, die Verliebtheit und das irgendwie neu und dann kommen so andere Sachen da. Das ist eine Qualität, kann nur von mir sprechen, um Gottes Willen, wo ich sage, Das habe ich mit keinem anderen Menschen, das kann ich mit keinem anderen Menschen teilen. Und das ist etwas, was ich einmalig finde und was sich nicht über da muss man einfach eine Wegstrecke gemeinsam gehen.
Kannst du dich noch erinnern, was du dir von einer der ersten richtig größeren Gagen geleistet hast? Weil du hast ja angefangen.
Entschuldigung.
Was für größere Gagen? Aber ich glaube schon, dass am Theater sicherlich auch gut bezahlt wirst. Aber wenn du eine dolle Fernseh, also ich glaube, für Wolfsland kriegst du ja mehr. Und da bist du ja etabliert. Aber ich rede so von der Anfangszeit. Und da gibt's ja Nuancen. Es gibt ja Momente, wo du sagst, ja, das kann man jetzt mitnehmen. Ich bin noch nicht am Ziel. Aber irgendwann sagst man ja auch, oh, das ist jetzt richtig Geld. Und da gönne ich mir mal was. Also, hast du noch im Kopf, was
das ist? Ja, ich kann das ganz so. Das ist, weil ich bin ja sozusagen in die Zeit, in die westdeutsche Zeit hineingestolpert. Dann hat natürlich auch nicht wirklich eine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und ich hatte auch kein wirklich Verhältnis, was eine D-Mark eigentlich bedeutet, sondern es war ja wirklich im Osten hatte das ja einen ganz anderen Wert. Der hatte ja mit einem Markt wirklich nichts zu tun. Mhm. Es gab, deswegen weiß ich es auch ziemlich konkret, weil ich war am Gorki-Theater und wir hatten, also 89 war quasi der Mauerfall, 90 hatten wir Premiere, ich glaube um den Februar von Mein Kampf, von Tabori.
Du warst das, süße 26 da du bist ja 63er Jahrgang, ne? Oder?
Genau.
Ja, ne? Also entweder 26 oder 27.
27 war schon mein Film. Und das war ein großer Erfolg. Ja. Das war eine tolle Inszenierung und alle waren total neugierig. Wir waren zum Theatertreffen eingeladen und alles in Berlin und so weiter. Das heißt, es kamen so relativ früh die ersten Anfragen so für Film und Fernsehen. Und da habe ich dann eine Produktion gemacht. Das war ein ganz spannender Ende der Unschuld. Das war ging um die Physiker, die Ende des Zweiten Weltkrieges für an der Atombombe gebastelt haben. Ich glaube, es wird jetzt sogar wieder verfilmt. Also es gibt so ein zwei Teile gibt's davon schon. Und die dann im Nachhinein, weil sie sich alle nicht einigen konnten, hatte Hitler damals die Waffe nicht bekommen. Und dann kamen die Engländer und haben diese Wissenschaftler alle befragt und dann haben sie das so plötzlich rumgedreht und gesagt, das haben wir absichtlich gemacht, damit er nicht die Waffe bekommt. Nochmal, eigentlich waren sie nur total zerstritten und wussten nicht, dass man, wie man das Uran irgendwie bündelt, sondern jeder wollte das haben und so. Also ganz spannende Geschichte. Jedenfalls bekam ich Geld und wurde aber als Ausländer versteuert in West-Berlin. Das heißt, also da gingen nur 20% waren weg und alles andere habe ich sozusagen bekommen. Ich bin dann, wie ich im Nachhinein weiß, gagenmäßig mehr oder weniger betrogen worden. Aber für mich, naja, weil Die haben natürlich mich nicht so bezahlt, wie sie ihre Spieler zu der Zeit bezahlt haben.
Probieren kann man es ja.
So, und es war mich ja total beeindruckt. Meine Schwiegermutter sagte dann, als ich dann sagte, ich bekomme so und so viel Geld. Ich sage jetzt mal nicht die Summe, weil das ist irgendwie egal.
Geht ja auch nur
Im Nachhinein ist es egal. Und dann sagte sie, Gott, du hast geschafft. Ja, weil es war vor allem Westgeld. Und dann habe ich mir tatsächlich, doch, das kann ich ja sagen, dann einen Fiat Panda gekauft. Den gab es plötzlich in dem einen Autohaus. Dieser Fiat Panda hatte weder rechts außen einen Rückspiegel, noch hatte er hinten diesen Scheibenwischer. Also es war wirklich nur das Nötigste dran. Und zwar für 9.999 D-Mark. Damals. So, und das habe ich dann
auch
so.
Heute noch Geld ist, ne? Also so. Ich meine, wir haben 2 Euro, aber das ist immer, wir reden von vor 30 Jahren.
Doch, ja, das war das schon, aber Haus, das war eben, weil bis dato hatte ich immer noch den Trabant und den so, und das war eben dann so ein Westauto. Der hat mir dann viele Probleme bereitet, weil dann ging nacheinander immer irgendetwas kaputt und das Lustigste war, dass ich irgendwann, weil wir haben da noch in Hellersdorf gewohnt, tatsächlich 90, wo wir dann noch so in der Übergangszeit noch eine Wohnung mit einem Bad und Badzelle und tatsächlich im kleinen Garten vorne raus noch irgendwie bekommen haben. Und dann guckte irgendjemand aus irgendeinem Stockwerk da raus und sagte, was ist denn das? Das ist kein Auto, das ist ein Ganzkörperkondom. Das war sozusagen die, um mir klar zu machen, was ich da gekauft habe. Aber egal, es war ein Westauto. Der pure
Neid ist das doch.
Ja, so.
Nicht schön. Ich habe gelesen, dass du deine Begeisterung fürs Schauspiel, aber auch fürs Kino schon auch in gewissem Sinn deinem Papa verdankst. Der war auch großer Filmfan und da hat er dich, und du hast ja auch Geschwister, ne? Oder,
ja, mein, ne? Also ein deine, Bruder, ein Bruder, ne? Drei alte, Veit.
Also die Familie hat er an das Medium rangeführt, oder war das bei dir ganz besonders, oder ist das vielleicht auch falsch übervermittelt? Also ich hatte gelesen, dass das schon auch von deinem Vater kam, dass der auch schon sehr begeistert war, gerade auch was so Klassiker angeht, Filmklassiker.
Das, also das ist tatsächlich ein bisschen anders, weil, also in erster Linie sind wir beide durch unsere Eltern ins Theater gegangen, zu Konzerten. Meine Eltern waren beide ziemlich große Jazz-Liebhaber. Und dann gab es immer so ein paar Konzerte, auch in Pirna, wo ich ja groß geworden bin. Und das war dann so, dass ich einer der wenigen war, die, als dann die Schulklasse das erste Mal ins Theater ging, da hatte ich schon eine gewisse Routine im Theaterbesuch. Und dann haben wir auch selber in Pirna so Amateurtheater gemacht. Wir haben zum Beispiel, glaube ich, einen eigenen Liederabend gemacht. Veit hat Texte geschrieben, ich habe so Musik dazu gemacht und solche Sachen. Also wir waren ein ziemlich kreativer Haushalt. Ja, meine Mutter hat dann später auch noch gemalt und mein Vater hat viel mit Fotografie gemacht, was mit seinem Beruf zusammenhing als Grafiker, und hat halt eben, die war ein Amateurfilmer. Das war richtig eine, also zu DDR-Zeiten eine größere Community. Die hatten sogar eine Sendung im Fernsehen, wo dann immer mal so eine halbe Stunde lang auch der ein oder andere Amateurfilm gezeigt wurde. Richtig so mit Storyboards und so weiter. Und da haben wir auch, natürlich hat die komplette Familie mitgespielt, aber kurioserweise habe ich das gar nicht so als Spiel oder als Beruf oder ich mache hier irgendwie einen Film. Das ist mir erst später klar geworden, dass da offensichtlich irgendwas gepflanzt wurde, weil für mich war der Beruf, war eigentlich das Theater. Und da war ich dann in Dresden und war irgendwie immer geguckt und habe da, Dagmar Manzel, Silvester Groth, Daniel Minetti, und das waren auch alle junge Leute, und da hatte der Horst Schönemann, hatte da wirklich einen tollen Haufen dahin gebracht, und da habe ich immer, das war also viel, viel prägender oder viel entscheidender für meinen Berufswunsch. Fakt ist, dass mein Vater wirklich ein großer Kinoliebhaber war, und ich glaube, so sein Humor und seine Filmliebe lief viel über Jacques Tati. Das hatte so, glaube ich, viel mit ihm selber auch zu tun. Und ich glaube, er wäre vielleicht, wenn er doch von zu Hause aus, war er sehr groß geworden in einem Malergeschäft. Großvater hatte das Malergeschäft. Und mein Vater hat nur immer gesagt, er will auf keinen Fall irgendwie Anstreicher bleiben und ist dann halt Grafiker geworden. Es hätte aber vielleicht auch Kameramann sein können. Also, weil er hat immer sehr vom Bild gelebt und geredet. Und mein Vater war allem wahnsinnig dran interessiert, als ich dann selber Filme machte. Das fand er total spannend. Und da gibt es dann tatsächlich von ihm, und kleiner Bogen zu Görlitz, ein erster wirklich großer Film war, Rainer Behr verfilmte Der Geisterseher, das ist so eine Kriminalfortsetzungsgeschichte von Friedrich Schiller, die er in einer Zeitung veröffentlicht hat, die aber kein Ende hat, weil dann irgendwann hat es keinen mehr interessiert. Und das haben wir in Görlitz gedreht und Rainer Behr hat da in Görlitz Venedig aufgebaut, was sehr eindrucksvoll war. Und das sieht auch heute noch wirklich toll aus, muss man sagen. Also so mit Folien im Untermarkt und Gondeln. Und da hat mein Vater so eine Art Making-of gemacht. Dann da hingekommen und hat mit seiner 8mm-Kamera so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Und das war wirklich sehr attraktiv, weil Rainer Behr da echt was gezaubert hat.
Abgesehen von der Kreativität hast du ja gerade auch sehr schön erzählt, die du von deinen Eltern auch vorgelebt bekommen hast. Also es ist ja nicht immer so, dass es dann auf fruchtbaren Boden fallen muss. Es gibt ja auch Kinder, die sehr kulturell aufwachsen und trotzdem dann was ganz anderes
oder
machen.
Ganz irgendwie bewusst ein Outdoor, genau, was anderes
genau
machen.
Ja. Aber was würdest du sagen, wie haben dich deine Eltern noch geprägt? Was haben sie dir mitgegeben? Wir alle saugen ja auch viel auf. Manchmal sind wir furchtbar genervt von den Eltern, aber sie geben uns ja auch wahnsinnig viel und sie prägen uns ja, ob wir es wollen oder nicht. Was würdest du im Rückblick sagen? Was ist so das, was dir jetzt spontan einfällt? Wie sie dich geprägt haben, was sie dir vielleicht mitgegeben haben fürs Leben.
Das klingt vielleicht ein bisschen Banane, wenn man das so sagt, aber eigentlich bin ich ein bisschen stolz darauf. Ich bin neben einem, glaube ich, wirklich humanistischen Weltbild, habe ich so einen Anstand mitbekommen. Und ich finde, das ist tatsächlich, das ist absolut was wert. Dass ich gemerkt habe, mehr denn je, dass ich gemerkt habe, in bestimmten Situationen meines Lebens habe ich dann irgendwann, vielleicht auch unter Qualen oder Druck, also nicht sofort, also nicht heldenhaft, aber irgendwann einfach aus Anstand eine Entscheidung getroffen und gesagt, nee, das mache ich nicht, weil das gehört sich nicht. So bin ich nicht erzogen. Und dazu gehören kleinste Sachen. Also ich sag mal, beim Film ist es manchmal so, dass einem wirklich sehr bemüht wird, dass der Schauspieler, die Schauspielerin sehr, wenn sie ankommen, dass sie, die kriegen alles zurechtgelegt. Und
sie werden bepusht.
Sie werden sozusagen, ja. Ist am Theater ein bisschen anders, deswegen ist es ganz heilsam, wenn man da ein bisschen von da kommt. Aber das kann auch dazu, das kann auch verführen und irgendwann kann man sich nicht mal mehr so seine Schuhe zu binden. Ich bin so, dass ich sage, ich kann mich selber anziehen. Das sage ich auch dann immer. Das geht sogar so weit, dass am Theater gibt es ja manchmal schnelle Umzüge, so auf der Bühne, ja, wo es ganz fix gehen muss, dass dann irgendwann die Garderobiere zu mir gesagt, Götz, lass das, du musst das selber, lass mich das machen, das geht einfach schneller, wenn wir die Handgriffe geklärt haben, weil sonst funken wir uns dagegen, weil ich das Gefühl habe, ich kann das gerade nicht aushalten, dass sie mir jetzt die Schuhe zubindet. So, also manchmal ist es auch ein bisschen hinderlich, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ganz gut, Anstand, ein höflich zu sein und
es ist dir nicht egal, wenn es deinen Mitmenschen, wenn sie unter dir leiden. Also das sollte ja eigentlich was ganz Normales sein, aber wir haben ja gerade drüber gesprochen, es gibt heutzutage leider ja zunehmend Fälle, wo man sich fragt, was ist da schiefgelaufen, dass Menschen andere Menschen so schlecht behandeln, also
absolut.
Im Kleinen teilweise.
Und das
schon,
ist auch in dem Beruf.
Fängt im Restaurant schon an. Also
das fängt im Restaurant so an und es ist auch, und daran musste ich mich dann so ein bisschen gewöhnen, das heißt nicht immer, dass man was zurückbekommt. Aber manchmal doch, ja? So, dass man sagt, okay, ist jetzt sehr mufflig oder ist jetzt sehr unhöflich, ich gebe das nicht mit gleicher Münze zurück oder wie es in den Wald hinein schallt's raus, sondern ich sag, Moment, ich bleibe trotzdem höflich und sage, und siehe da, ein paar Minuten weniger löst sich ein bisschen was und
pusht
wir haben plötzlich
Lächeln,
gesagt, ach guck mal, der ist gar nicht so unfreundlich oder irgendwie so. Also das macht im Kleinen, kann das manchmal die Welt ein bisschen besser machen. Das gelingt einem auch selber nicht immer, aber prinzipiell habe ich, glaube ich, da so ein paar Gene mitbekommen.
Nun sind deine Eltern leider beide nicht mehr im Leben. Für was bist du ihnen ganz besonders dankbar? Weil Dankbarkeit ist ja auch eine Tugend, die ich auch mal gerne hochhalten möchte. Nicht immer fällt uns das einfach, aber wenn du zurückblickst und klar, auch mit den Eltern gibt es sicherlich immer mal, gab es Momente, wo es auch Zoff gab, wo man sich gestritten hat, aber letztendlich bleibt ja auch was Schönes und bleibt so eine Grunderinnerung. Für was bist du den beiden ganz besonders dankbar?
Ich muss ein bisschen überlegen, weil ich nicht weiß, wie sagt man das? Weil es ist tatsächlich nicht jetzt irgendwie sowas. Ich glaube, ich bin meinen Eltern dafür dankbar, dass sie uns beiden, also meinem Bruder und mir, geschützte Freiräume geboten haben. Ja, wir konnten ganz viel machen, ausprobieren, tun. Und sie haben aber trotzdem, und das war zu Ostzeiten durchaus nicht notwendig und wichtig, haben aber trotzdem immer so ein bisschen sozusagen, uns beschützt. Also es gab einfach, das habe ich zwischendurch mich dann auch mal beklagt und habe gesagt, ach, warum kann ich nicht mal hier mal so richtig auf den Tisch hauen und sagen, nein, ich finde das so und so richtig. Und die haben gesagt, nee, das kannst du hier, wir können so reden. Aber jetzt mal ganz konkret in einer Schule oder in anderen Konstellationen sagst du das bitte nicht. Ja. Und dann habe ich mal eine Zeit lang habe ich irgendwie gedacht, das ist irgendwie kompromisslerisch oder irgendwie so. Heute, jetzt so Jahre später, habe ich gesagt, das ist einfach Liebe und Zuneigung und
die wollten dich beschützen.
Und die wollten mich beschützen. Und das haben sie auch getan. Weil das sind Situationen, das ist heutzutage vielleicht ein bisschen anders, aber das ist sicherlich der Zeit angemessen. Und ich habe das Gefühl, und das glaube ich, habe eine total schöne Kindheit in Freiheit und spaßvoll und lustvoll und was ich für schöne Sachen alles machen konnte und dazu noch an tollen Orten sein. Und ja, das, ich glaube, das ist.
Das finde ich sehr schön.
Ich glaube, das, und,
also Helikoptereltern waren sie, ich meine, es ist ja klar, was du meinst, dass sie eben auch, also du warst ein junger Mann, auch als Teenager möchte man ja auch mal Revoluzzer sein, aufbrausen. Natürlich, in der DDR konnte man leider nicht immer alles sagen, gerade in der Schule, und das meinst du ja auch damit. Da haben sie dich geschützt, aber ansonsten haben sie dir viel Freiräume gelassen, keine Helikoptereltern, die gab es, glaube ich, damals auch gar nicht.
Absolut.
Die meinen, Gott, du bist aber dann unbedingt um 10 zu Hause. Oder waren sie da auch streng?
Nein, da waren sie nicht streng, aber es war schon. Da gab es, ich bin einmal nachmittags, da hatte ich einen Schulfreund und der hat gesagt, ja, da gibt es eine Stelle da an der Elbe, da sind Fische und da kann man Fische wärmen und dann kannst du dir ein Aquarium machen. So, und dann bin ich mit ihm mit und das war aber nach der Schule und ich bin nicht zu Hause angekommen und das war dann, ich glaube, ich war fast anderthalb Stunden, zwei Stunden drüber und meine Mutter war völlig, völlig panisch
das
und so, also absolut, das habe ich damals noch nicht verstanden. Das Schreckliche war, dass ich hatte dann die Fische in einem Glas, das war völliger Schwachsinn, weil es war überhaupt kein richtiges Aquarium. Ich glaube, es hat ein oder zwei Tage gedauert und dann schwammen die Fische mit dem Bauch nach oben da in dem Wasser und dann musste ich den ganzen Mist wegkippen. Also war eine völlig sinnlose Aktion, aber und da hatte sie schon die Polizei informiert und so weiter. Also das habe ich damals aber nicht so ganz verstanden, das fand ich übertrieben, im Nachhinein natürlich überhaupt nicht, klar. Natürlich.
Jeder definiert ja das große Wort Erfolg für sich anders. Wie definierst du für dich, erfolgreich zu sein? Also was ist da für dich die Quintessenz, um zu sagen, ja, ich ruhe in mir, ich führe ein schönes, in Anführungsstrichen erfolgreiches Leben, was ja wie gesagt viele Facetten haben kann und für jeden andere Dinge beinhaltet.
Also einmal ist es so, dass wenn was gut gelaufen ist, ich mache es mal ein bisschen kleiner, ja, also wenn ich einen Theaterabend, wie den ich jetzt gemacht habe, zusammen mit Manuel Munzlinger, zusammen, der über 2-3 Jahre läuft das schon, Corona ist uns dann dazwischen gefunkt und jetzt haben wir das zu einer Aufführung gebracht in Zusammenarbeit mit dem Theater Vorpommern in Greifswald. Das war da waren 150 Leute da, die mussten auch unter Corona-Bedingungen, es war ein kleiner Abend, aber 90 Minuten und ich rede da auch mehr oder weniger durch und jetzt ist er rausgekommen und es war keine große Presse da, es war überhaupt kein großer Auflauf, es waren einfach Zuschauer da und dann habe ich gemerkt, es kommt gut an, die mochten das, wir gehen hinterher an dem Theaterrestaurant was essen und dann kommt nach einer Weile die Kellnerin und sagt, hat der Mann was gesagt, die dann am Tisch gesagt, na, die haben nur, waren an unserem Tisch und haben sich ja bedankt für den tollen Abend und so. Ah, dann hat er ihnen aber nicht gesagt, dass der ihre gesamte Rechnung gerade bezahlt hat. Nee, war nicht. Ist ja toll, aber war schon weg. Das war so ein Moment, wo ich dachte, nicht ja, weil ich jetzt die Rechnung da bezahlt habe, sondern
ist ja eine Anerkennung.
Also das ist so. Und das war eigentlich der Moment, wo ich glücklich war. Also wo ich dachte, das habe ich unter, ja, das war, dann war das ein erfolgreicher Abend. Ja, toll, so. Das ist eigentlich für mich der Haupt.
Also dass du merkst, deine Arbeit begeistert Menschen, Menschen Freude und die geben dir sozusagen.
Und das habe ich auch bei Filmen manchmal, manchmal gibt es einen Leserbrief oder manchmal gibt es einen, so, da ist natürlich die Reaktion nicht immer so unmittelbar, wie so beim Theater. Aber das ist für mich eigentlich Erfolg. das verstehe ich unter Erfolg. Punkt. Ich will das also gar nicht jetzt gegeneinander aus.
Nicht Quote oder ganz ehrlich, also guckst du dann natürlich, ich glaube, jeder gerade Wolfsland ist ja eine Erfolgsstory. Das ist ja, glaube ich, sogar, die Quoten sind ja zuletzt sogar noch immer weiter gestiegen. Zuletzt, glaube ich, 5,8 Millionen. Ist man da schon auch neugierig oder sagst du dir, nein, das ist ja etabliert, es gibt da eine große Fanbase und es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn jetzt die neuen Folgen vielleicht nur 4,8 Millionen sehen? Oder wie siehst du das da mit Erfolg?
Also am Anfang war das verdammt wichtig, weil wir nicht wussten, ob wir, können wir weitermachen oder nicht. Und das wurde halt über die Quote entschieden.
Eigentlich leider wie immer.
Wie immer. Ich habe ja noch eine andere Geschichte mit mit dieser Krimiserie KDD, die ja dann, wo ganz viele Leute irgendwie gesagt haben, auch jetzt so unsere Generation gesagt, wie toll das ist und so. Und wo man dann sagen muss, das ist letzten Endes von der Quote, die war jetzt nicht schlecht, aber sie entsprach nicht dem, was der Sender sich davon versprochen hat oder vorgegeben hat. Da kann man viele Gründe dafür finden, ob es jetzt wirklich an der Krimiserie lag oder am Sendeplatz oder was auch immer. Egal, aber das war, hat dann auch das Ende der Serie besiegelt. Wenn man sich das heute mal anguckt, waren wir schon ziemlich innovativ. Vielleicht sähe das heute anders aus, aber egal. Man kann sich ja nochmal ausstrahlen. Und bei Wolfsland war es dann schon so, dass erstmal wichtig war, dass wir weiterarbeiten können. Dann finde ich, dass nicht wirklich berücksichtigt wird, was da an Schwankungen, was läuft da parallel, wie ist das Wetter draußen, ist da jemand vor dem Fernseher eingeschlafen, aber es läuft trotzdem noch und ist registriert und so weiter. Ja, ich verstehe total, dass man als Produzent, also als jetzt mal oder Sender, nicht im Produzent jetzt im Sinne von nur diese, sondern als Hersteller solcher Filme wissen will, ob das ein Interesse findet. Das verstehe ich total. Aber wenn man diese Quote so kategorisch, also wirklich, also bis 4,9 ist okay und bei 5, nein, also bis 5 also, ist okay, genau. Aber 4,9 ist leider dann
100.000.
Das ist irgendwie Gange, das finde ich irgendwie absurd. Ja, also insofern, ja, klar, interessiert es mich, aber ich finde viel, viel schöner, wenn ich in Bad Hersfeld Theater spiele und es kommt dann ein Zuschauer auf mich zu und sagt, das ist ganz toll irgendwie und den Butch, den mögen wir aber auch. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, dass wir offensichtlich auch den Film gerne sehen und dass Butch bereits wie so eine, also ich will nicht sagen Marke, aber dass so eine Figur, dass man eine Figur kreiert hat, die schon ein, die sich einen Namen gemacht hat.
Ja.
Das finde ich, das finde, und da, das finde ich ein, da gehören jetzt mehr dazu, die an diesem Erfolg beteiligt sind, natürlich Autoren, Produktionen, Kollegen, Mitspieler und so weiter. Aber das macht mich stolz.
Ich glaube auch
das
schon, dass man
ich,
von Marke kann man auch schon sprechen. Ich finde, das ist, Butch ist eine Marke.
Aber also ich habe jetzt, Butch ist eine Marke, ist ein super Satz. Ich habe inzwischen auch ganz nette so Vergleiche, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte, wo ich das sage, wow, in dieser Reihe so mit, das muss man erstmal schaffen. So, und das mache ich aber dann, da sitze ich dann da und bin einfach quasi ein bisschen wie so ein Hauch von Glückseligkeit und der ist bei mir eher still.
Wenn du zurückblickst, würdest du sagen, dass du schon manchmal auch sehr für den in Anführungsstrichen Erfolg kämpfen musstest, richtig ackern? Oder es gibt ja auch Karrieren, wo sich vieles auch fügt. Also ich habe ja mit vielen schon gesprochen, die sagen, im Grunde natürlich ist es immer eine Mischung aus Talent, aus die richtigen Menschen vielleicht auch treffen. Viele Faktoren kommen zusammen. Aber einige sagen, ja, so richtig ein Bein ausreißen musste ich mir nicht. Das hat sich irgendwie alles gefügt. Womit man natürlich nie das Talent jetzt, so, ne, also nicht da falsch verstehen. Aber wenn du zurückblickst, war es schon auch ein Kampf, oder schnurrt es an, es kam irgendwie schnell eins zum anderen?
Also ich habe viel Glück gehabt und das betraf insbesondere der Anfang meiner Karriere. Also da, wo es mich hin verschlagen hat, an welches Theater, war auch schon auf der Schauspielschule, gab es immer Menschen, die so ein bisschen die Hand über mich gehalten haben, was ich dann mitunter erst auch im Nachhinein erfahren habe und dass bestimmte Sachen sind dann entstanden, dass ich genau an dem richtigen Theater gelandet bin und dann auch mit den Leuten, die ich da zu tun hatte, also mit dem Regisseurin in dem Falle, so, die waren, das war für mich, da ging es wirklich so Stück für Stück immer weiter.
Also du hattest jetzt keine lange Durststrecke mal, weil das hört man ja auch mal wieder.
Nee, erstmal nicht. Ja. Es gab für mich persönlich dann da, durch den Wechsel vom Maxim-Gorki-Theater zum Deutschen Theater, das war so ein Einschnitt. Dann hatte ich schon mal meine erste, da musste ich schon mal kämpfen. Ich habe so gedacht, das geht so irgendwie so weiter. Und dann gab es aber so ein paar Produktionen, wo ich plötzlich merkte, ich mich selber unter Druck bringe. Und jetzt an dem größten, tollsten Theater der Welt, was es für mich damals war, wo die tollsten Leute gespielt haben und plötzlich ich mich nicht mehr so frei bewegen konnte oder bewegt habe, wie ich eigentlich am Gorki-Theater so den Stand hatte. Also ich schon ein bisschen wieder von vorne anfangen. Das ging so weit, dass ich irgendwann gesagt, ich gehe wieder weg. So mein Intendant im Gorki-Theater gesagt hat, wenn was ist, kommst du wieder. So, also die Möglichkeit gab es. Das ist schön,
wenn man
so
einen Plan B dann hat.
Das war schon, das war auch wirklich so, dass da musste ich schwer kämpfen, weil ich das auch nicht gleich so eingestanden habe. Da hat dann interessanterweise, das gibt's häufiger in meinem Leben, für mich dann der Körper irgendwelche Sachen gemacht, wo man dann plötzlich gesagt hat, okay, ich bin jetzt irgendwie einfach anfällig auf dem Dings, dann muss ich irgendwie, das hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das manchmal auch eine Entscheidung meines Körpers war, so sagt, hier stimmt was nicht.
Darf die Situation, also eine allergische Reaktion oder
nee, das war so ein bisschen längere, das ging dann so mit Kehlkopfentzündung und irgendwie sowas und waren
aber
so ein bisschen
Signale.
So Signale. Da gab es dann am Ende der Zeit auch noch ein richtiges, da war ich in der Produktion dann drin, wo ich mich auch total unwohl gefühlt habe. Ich habe tatsächlich eine Lungenentzündung bekommen, bin dann auch nicht mehr zurück in die Produktion. Aber weil man sich selber so, nein und du musst doch und so, also das ein bisschen zu lernen, Situationen zu ändern, wenn man merkt, die sind nicht gut für einen. Ja, so, das begleitet mich so ein bisschen und insofern gab es immer wieder Kämpfe und dann, als ich weg bin vom Theater und dachte, jetzt geht's so ganz toll, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich auch die ganzen Drehangebote, die es gab, die kann ich jetzt alle wahrnehmen, dann war dem erstmal gar nicht so. Stattdessen haben sich erfreulicherweise ganz viele Theater gemeldet und das fand ich ganz toll und dann habe ich hier und da was gemacht und dann hatte ich aber plötzlich da eine Produktion, dort eine Produktion, das heißt, ich bin immer hin und her gereist im Land und hatte aber im Monat 4 Vorstellungen und Filmproduktionen scheiterten dann immer daran, wenn da ein Termin ist, geht leider nicht und so. Und was dann einfach war, wirklich Kampf.
Also
und zwar auch wirklich, das kann man auch ganz ohne Wunden, kann ich das sagen, auch mit wirklich finanziellen Nöten, wo ich zusehen musste, wie ich das jetzt hier, wie ich da über die Runden komme.
War das die Zeit, wo du schon Papa, ja, da warst du schon Vater oder war das vor der Zeit? Weil das
Viktor war schon, Viktor war schon auf der Welt
ja noch mehr Druck,
und Lotte war auch schon da. Das fiel genauso rein. Da kam vieles zusammen. Ja. Es war die ganze, wann bin ich denn weg? Ich war bis 2000, bis 19, bis 93 war ich fest am Gorki und dann war ich da 2001. Also Lotte war auch schon da. Es war jetzt auch, das hat man gar nicht so gemerkt, weil es würden Leute sagen, weil es kam ja schon Sachen zustande. Aber insgesamt habe ich sehr viel weniger verdient, als ich am Ende am Deutschen Theater mit einem festen Gehalt dann hatte.
Und ich hatte die Unsicherheit natürlich, auch muss man immer wieder Menschen
und
erklären.
Und eine reine nervliche Strapaze natürlich. Wann klingelt endlich das Telefon? Jetzt müsste es mal wieder so klingeln. Und da habe ich schon auch viel, ich muss auch sagen, verrückterweise habe ich nicht mich arbeitslos gemeldet oder habe mal einen Versuch gestartet. Ich habe mal einen Versuch gestartet, fällt mir gerade ein, um es mal wieder ein bisschen zu nicht so beschwert zu tun. Und dann habe ich dann, ich habe aber nichts bekommen, weil das haute dann alles nicht hin mit den Sozialversicherungen, keine Ahnung, also es war kompliziert. Und dann war es mir tatsächlich auch unangenehm, ja, ich hatte keine, und dann gab es da so einen kleinen Computer, da konnte man seine Befähigung eingeben und dann wurden Vorschläge gemacht, wo man einen Job kriegen könnte. Und tatsächlich ungelogen, ich habe das alles eingegeben und dann kam raus, und dann stand drauf, Erschrecker in der Gespensterbahn. Das war tatsächlich ein Job, der im Moment frei war. Das wurde mir da angeboten.
Denkst du aber auch so, wer verarscht mich jetzt hier, die versteckte Kamera?
Ja, das war aber auch, das fand ich damals auch so semi-lustig. Ja? Also in der Situation, wo man eigentlich irgendwie sagt, ich muss ja so.
Aber ich finde es schon interessant, von dir zu hören, wie du es geschafft hast, da auch optimistisch zu bleiben. Weil man hat ja so ein Urvertrauen auf sein Talent, auf das, was man schon gemacht hat. Deswegen glaube ich, ist es auch schwierig, schwer, da tief erschüttert zu werden. Aber war das dann auch so die Kombi, du bist grundsätzlich ein Optimist, du bist ein Kämpfer, deine Frau hat dich unterstützt. Wie hast du das durch diese doch dunkleren Zeiten geschafft, wo du eben wirklich kämpfen musstest und wo du auch mal Angst hattest, Existenzängste? Da braucht man ja Menschen, die einem, also das machst du ja nicht nur mit dir selbst
absolut,
aus. Ne?
Absolut.
Also wie war das?
Das waren natürlich meine Family, also in erster Linie meine Frau, die mich da aufgefangen hat. Es betraf uns ja auch alle. Also ja, und dann ging es natürlich immer her, Entscheidungen zu treffen, wieder ans Theater zu gehen, fest oder nicht. Ich habe tatsächlich viel, mit meiner Bank erfahren, muss man auch mal sagen.
Ja, unsexy, aber nützt nichts.
Und das Problem ist aber, dass du dann natürlich, wenn du dann so, ich nenne es jetzt mal Probeaufnahmen, heute heißt das ja Casting, das heißt jetzt schon lange Casting und auch ich weiß, dass du natürlich ganz anders reingehst in ein Casting, wo du sagst, schauen wir mal, ob das was ist. Oder wo sagt, ich brauche unbedingt den Job. Das muss jetzt irgendwie klappen. Und das macht ganz viel mit einem selber. Und das war eigentlich die größte Arbeit sozusagen, sich irgendwie eine Leichtigkeit zu verschaffen oder wieder zu erkämpfen, tatsächlich wirklich. Ja. Und dann irgendwie gucken, dass man, das war eigentlich mit das Schwerste, weil man wird dann selber eng und das sieht man natürlich. Und du kannst nicht frei aufspielen. Und dann gab es aber irgendwann so eine Situation, wo dann einfach eine Figur, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, welche Produktion das dann war, weil das war, und das ist bei mir in meinem Leben sowieso so, es ist nie so, die Tür auf und da bin ich und jetzt, sondern alles sind Prozesse. Und auch das ging sozusagen, dann kam mal eine Produktion, um die ich dann auch gekämpft habe, weil ich es gerne spielen wollte. Das sieht man natürlich dann auch, das überträgt sich dann auch, ja, dann sehen, da ist irgendwie,
das ist Feuer,
da brennt einer für die Sache, dann klappt das auch und dann geht das ja so, ich sag mal wieder Sachse sagt, so Dippel-Dappel-Tour, ja? Ja, und das ist nach wie vor so, da passieren, die Dinge passieren eher selten so mit Effekt und Knall, sondern
und teilweise kommen sie, glaube ich, auch verschoben, weil also natürlich machen wir keine, jetzt der Beruf ist, unterscheidet sich schon sehr, wobei wir in der kreativen Welt beide tätig sind. Ich bin ja auch Freelancer, Freiberufler und häufig ist es so, dass da manchmal sehr viele Dinge auf einmal kommen. Also du hast eine Durststrecke, wirst dann aber auch immer krampfiger und machst und tust, merkst dann aber, dass diese Aktivitäten dann für irgendwas auch gut sind, dass manchmal dann die Ernte dieser doch Arbeit, die du investierst und du machst ja wahnsinnig viel, kommt später. Ich bin bei dir natürlich, wenn du verkrampft bist und dich zu sehr in was reinbeißt und irgendwie he tries too hard, sagt man im Englischen. Das ist auch wieder kontraproduktiv.
Aber absolut.
Trotzdem merke ich jetzt manchmal, dass Dinge dann 2 Jahre später kommen, wo ich vor 2 Jahren frustriert war, keiner bucht mich und warum geht das nicht weiter? Und auf einmal fügt sich das dann auch. Nicht immer. Ne? Es gibt nicht immer ein Happy End.
Ja, nicht immer. Leider. Und es ist so eine Frage, wie man da so draus hervorgeht. Ne? Ob man sozusagen, das gibt's ja in den Biografien, dann ist auch ein Absturz möglich. Ja, ist die Frage, wo holt man sich dann Hilfe? Und das habe ich auch immer parallel erlebt. Ja, also mit Kollegen, Kolleginnen, wo das nicht funktioniert. Und auch das hat wieder ganz viel mit Glück, weil dann passt mal was zusammen, dann interessieren sich noch andere für dich, dann passt das gerade irgendwie auch irgendwie in die Zeit. Ja,
das so, kann man gar nicht planen.
Das kann man nicht planen. Das Einzige, was man, glaube ich, wo man ein bisschen mehr von sich aus reinbringen kann oder zeigen, ist tatsächlich das Theater, weil das ist nicht ganz so einem Trend unterworfen oder so. Ich sag mal, wenn einer auf die Bühne tritt, also egal ob der einen Namen hat oder nicht, die Leute merken irgendwie nach ein paar Minuten, das interessiert oder das interessiert nicht. Und das hat sowas Ursprüngliches und sowas Direktes, wo er sagte, möglicherweise hat man dafür auch eine Begabung, aber da ist man nicht von so ganz vielen anderen Faktoren abhängig. Mhm. Natürlich musst du die Möglichkeit bekommen, du musst entweder besetzt werden oder du musst dann, aber ich könnte auch, sag ich mal, immer in aller Not irgendwo ein Podest hinstellen. Im übertragenen Sinne oder sowas.
Aber du hast ja gesagt, natürlich gibt's auch Menschen, es ist ja in der kreativen Welt, ist man ja durchlässiger, man ist sensibel. Also, und es gibt Menschen, die natürlich dann auch die Ablehnung nicht so gut verarbeiten können. Dann wirklich, also man muss schon dann auch im gewissen Sinne ein dickes Fell entwickeln, weil sonst kann man daran zerbrechen.
Ja,
wenn
man, und dann muss man aber sagen, also Spieler, besonders auch Spieler und Spielerinnen, die ich mag und gerne sehe, die haben genau das nicht, weil das ist ihr, ich sag mal, das ist auch unser Beruf, eine Durchlässigkeit zu haben. Und das geht eben auch in beide Richtungen. Ja. Also man kann einen sensiblen Spieler natürlich ganz schnell verletzen.
Apropos Durchlässigkeit, würdest du sagen, dass du auch zuweilen sehr gut auch ein Melancholiker sein kannst, dass du dich auch mal in sentimentalen Stimmungen verlieren kannst, auch gerne mal zurückblickst, was ja auch was sehr Wohliges sein kann. Also ich finde, Melancholie ist ja was Wunderschönes.
Absolut. Aber ja, da kann man sich sehr wohl fühlen.
Also
das ist so. Das geht so ein bisschen einher mit der Vorliebe zu Retro und
Schallplatten
und die Möbel in meinem Zimmer, in meinem sind zum Teil aus den so 60er Jahren, so dänisches Design, die ich mir zusammengesucht habe und sowas. Irgendwas, keine Ahnung, ist da so. Doch, das kann ich sehr gut und das tut auch gut. Also das tut auch gut, sich mal ein bisschen sentimental und melancholisch zu sein. Also ich bin auch ein großer Freund von Leonard Cohen. Und tatsächlich hat auch für mich das ein oder andere Gefühl, wie zum Beispiel Liebe, hat für mich ganz viel mit Melancholie zu tun. Ich weiß auch nicht. Also wenn man einfach irgendwo zusammen sitzt und auf den Sonnenuntergang guckt und das irgendwie möglich ist oder einfach nur zusammen sitzt und nicht redet, sondern einfach nur still.
Und das genießt und ich denke, nicht ein verlegenes
Schweigen. Das ist toll, absolut. Ne, nein, kein verlegenes Schweigen, sondern das geht.
Man kann genießen, schweigen,
so,
genießen.
Das und,
aber bist du auch ein Mensch, der sich auch gerne mal alte Fotoalben anschaut, weil das polarisiert hier. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist mir zu sentimental, ich will lieber im Jetzt leben und in die Zukunft schauen. Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich frage, weil ich sehr sentimental bin. Also ich liebe es auch, regelmäßig mal Alben von vor 20 Jahren anzugucken. Und das ist natürlich eine Typfrage. Aber hast du noch ein anderes Beispiel außer Leonard Cohen und das so alte Möbel, wo sich diese Melancholie und auch Sentimentalität äußert? Also wie
schafft es? Ich habe einen Haufen Beispiele dafür. Also zum einen existieren ja halt glücklicherweise die Filme noch von meinem Vater. Das ist natürlich so. Dann hat man, der hat auch zum Beispiel Dias gemacht, was natürlich zum Teil auch eine tolle Qualität ist und die so eine Farben. Dann haben wir Kinder, dann werden die so ein bisschen größer. Dann hat man plötzlich, ach guck mal, das sieht ja aus wie. Und da gibt's auch irgendwie so ein Bild, da stehe ich auch so da im Schnee, keine Ahnung. Und so, da hat man den Spaß dann dran. Dann haben meine Kinder Spaß dran, Bilder von uns zu sehen aus den, weil Lotte sagt dann immer, du siehst da aus hier wie ein Hipster, das ist ja total
kommt alles
so
wieder.
Und solche Sachen. So, und das gucken dann zum Teil auch meine Kinder mit. Also das ist auch nicht so irgendwie ein so sentimental lähmend sondern das ist
Balsam für die Seele,
auch wenn es sich kitschig war halt auch schön. Jetzt ist es anders schön, aber das war auch schön. Aber es gibt zum Beispiel, also neben Leonard Cohen, jetzt habe ich zum Beispiel gelesen, jetzt gab es ein Konzert in Dresden mit Uschi Brüning und Günther Fischer. Und da denke ich sofort, okay, wenn die jetzt offensichtlich auf eine Konzertreise gehen oder so, will ich mir angucken.
Schön.
Weil das kann man gar nicht, was die Leute zum Teil, was die für meine Zeit bedeuten, das ist ganz, das wissen die gar nicht. So. Das geht mir übrigens, um das trotzdem nochmal zu sagen, ich bin ein Riesenfreund von ABBA, muss man echt sagen, und ich bin vor allem auch ein Riesenfreund von den Musikern, ja, also was jetzt Benny und Björn da betrifft, was sie so gemacht haben, weil ich finde das zum Teil wirklich musikalisch total spannend, ja. Also neben dem Hippen und dem Outfit und so weiter und den Filmchen, die es da gab und sowas. Ich finde es wirklich musikalisch interessant. Ich finde vor allem auch interessant, was die zum Teil für einen Weg zurückgelegt haben. Also Benny hat dann einen Klavier-CD eingespielt zum Beispiel. Ja, sowas höre ich mir an. Und wenn die jetzt eine neue, nun endlich eine Platte haben, dann höre ich diese Aufnahme und höre gealterte Stimmen. Ja. Und ich finde das ganz großartig. Ja. Was ich weniger großartig finde, ist
diese Avatar
Hologramm-Geschichte.
Ja. Ne?
Da sage ich mal, da habe ich so ein bisschen Interesse dran, weil ich so ein bisschen Science-Fiction, Elektronik, Musik, Jean-Michel Jarre und Kraftwerk, wie sie alle heißen, und das so ein bisschen Film, also so ein bisschen eine elektronische Spielerei oder sowas, auch ganz gerne mag und das vielleicht angucken, wie das will. Aber eigentlich finde ich es schade. Eigentlich würde mich viel mehr interessieren, die mit ihrem Leben sozusagen sich hinzustellen und denen zuzugucken,
wie sie das schade,
so. Weil die Musik, die jetzt schon existiert von der Platte, sag ich mal, wahrscheinlich werde ich mir davon eine Platte kaufen, die jetzt rauskommt, die finde ich ganz schön.
Ja, es ist schön. So, es ist natürlich nicht, es ist so, wie man sich aber wünscht.
Das es ist halt aber.
Es ist aber, ja, wie es vor 40 Jahren hätte funktionieren
so,
können.
Genau, aber
und ich bin nämlich bei dir. Ich finde, bei ABBA war ja auch immer die große Kunst, dass selbst Abtempo-Nummern hatten eine Melancholie. Das war ja das
richtig,
große Talent von Benny und Björn, dass sie immer so eine gewisse Melancholie. Und wie gesagt,
wir haben aber ja wohl auch ihre beste Musik ist. Geschrieben als diese Trennung. Da muss man auch sagen.
Aber ich merke schon, ein richtiger Fan hier, der Götz. Finde ich super. Also ich bin ja sowieso immer schon ABBA-Fan gewesen. Insofern passt das schon perfekt. Glaubst du manchmal auch an Vorhersehung und Schicksal? Also im Moment, wo du sagst, das kann jetzt kein Zufall sein. Oder bist du da zu pragmatisch und zu kopflastig, um zu sagen, nee, das passt jetzt nicht, um zu sagen, das Universum wollte es so, wie es jetzt gekommen ist?
Ja, also Vorhersehung glaube ich irgendwie weniger, dass ich wünsche mir manchmal, dass das Ganze irgendwie noch einen höheren Zweck hat.
Oder Vorhersehung, das ist, glaube ich, das falsche Wort. Vorherbestimmung, das ist das. So ist es richtig. Vorhersehung hört sich an, als ob man ein Medium ist und sagt, Frau Anuschka mit der Kristallkugel. Ich meine, diese Vorhersehung, dass irgendwas im Leben schon vorbestimmt ist, das meine ich damit.
Ja, ich glaube, da nicht dran, weil es nützt mir ja nichts. So, es nützt mir ja nichts, weil ich muss ja trotzdem mir meine Gedanken machen und mein Leben irgendwie einrichten. Das ist auch so ein bisschen letzten Endes das Problem, was ich mit dem christlichen Glauben habe, der da von dem Leben nach dem Tod irgendwie, das ist ja ganz schön und ist vielleicht auch eine schöne Vorstellung, aber es hilft mir hier, also mir, ja, wirklich wenig, weil ich muss mir ja trotzdem Gedanken machen und ich muss Entscheidungen überprüfen und muss dazu stehen und letzten Endes mache ich sie, ich rede auch mit Gott in dem Sinne, dass ich irgendwie einen Dialog mit mir selber führe. Also so, da gibt es, glaube ich, das Selbstgespräch, da gibt es die eine Form ist ganz gesund, die andere weniger. Also wenn ich selber mit mir, also wenn ich nicht über mich rede wie eine dritte Person, sondern wenn ich mit mir will, irgendwas ist irgendwie okay.
Ich weiß, was du meinst, dieses liebevolle, auch unterstützende, dass man sich selber Mut macht. Und man kann natürlich auch sich selbst negativ konditionieren, indem man mit sich negativ spricht
und
noch mehr unter Druck setzt
irgendwie
und sagt, wie kann man, so, wie kann der so doof sein?
Ja, ja. Und da weiß ich immer nicht so richtig, weil ich finde auch, wenn man immer sagt, das Leben, dass der Körper, Geist, also insbesondere, wo ich nun erfahren habe, wie das ist, wenn ein Körper verlassen wird, ja, da habe ich schon irgendwie immer so einen Eindruck, irgendwie ist da noch mal, also was ist die Seele? Sind das nur wirklich nur irgendwelche Energie-Dinge oder ist da noch was mehr? Und ja, da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist noch irgendwie was mehr. Aber es ist nichts, was ich benennen könnte und nichts, wo ich meinen Willen irgendwie abgeben würde. Klar, es gibt so diese Situationen, wenn man sagt, siehst du, deshalb war das vor ein paar Jahren so und so, damit ich jetzt hier an dem Punkt bin.
Das meine ich nämlich auch, dass man sozusagen das im Nachhinein so sieht, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass so viele Dinge.
Richtig, ja.
Man kann auch ganz pragmatisch und nüchtern sagen, das war einfach Zufall. Du hast einfach eine Glückssträhne gehabt und viele positive Dinge sind alle zusammengekommen. Man kann es dann aber auch als Schicksal interpretieren und als das Universum wollte das
so. Ne? Aber wahrscheinlich ist es einfach eben auch die Natur und die lebt ja auch von Zufällen, wo dann aber, in der Kunst ist es ja auch so, dass man auch da den Zufall zulassen muss. Also wenn ich mal mit irgendeiner Farbe plötzlich einen Strich irgendwie so mache und plötzlich, man muss es nur erkennen und dann sagt, wupp, Moment, ich lasse das jetzt mal so, weil das ist zufällig gut. Ist das dann Zufall oder nicht? Also auf alle Fälle spielt das irgendwie zusammen. So, aber ich so Vorbestimmung oder irgendwie so ist mir so ein bisschen zu abstrakt. Ja.
Was ist für dich die Essenz für ein zufriedenes und glückliches Leben? Es gibt ja viele Dinge, die wir selbst aktiv dafür tun können. Viele Dinge, haben wir auch schon festgestellt, sind manchmal reine Glückssache. Also, dass einfach Dinge fließen, dass sich viele Dinge positiv fügen. Aber wenn du jetzt mit deinen 57 Jahren auf dein bisher gelebtes Leben zurückblickst, was ist da für dich die Essenz, dass du sagst, ja, ich liebe mein Leben, ja, ich bin zufrieden und glücklich, was leider ja viele, viele Menschen nicht sagen können. Und ich glaube, wir beide können das sagen. Also ich das ja, ist natürlich das jetzt vielleicht vermessen, das
doch, zu unterschreiben. Ich kann das sagen, also, ich bin ja übrigens 58.
Oh, Mensch.
Stimmt das?
Stimmt, du hast recht. Du bist 63er Jahre.
Genau,
du bist
8, und im halben Februar. Ja,
58. Ich hatte ich noch den, ich war noch 2020. In anderen
Sendung habe ich gestritten. Da wurde gesagt, ich sei 6, Sie sind ja 56. Und habe gesagt, nein, ich bin 57. Und habe dann aber im Nachhinein gemerkt, dass die Moderatorin völlig recht hatte. Ich habe mich also schon älter gemacht. Also so.
Du hast völlig recht, du bist ja Jahrgang 63, wir sind ja schon jetzt im November 2021. Eben,
also und mein Geburtstag war schon in diesem Jahr. Warum sage ich das?
Wegen der Essenz des glücklichen Lebens, sowas für dich, dass du jetzt mit 58 Jahren zurückblickst und sagst, das ist, warum du glücklich bist, das ist für dich die Essenz.
Zum einen, weil ich immer mehr, das ist ja ein Weg, also wie gesagt, das macht ja auch nicht plump, sondern es mir immer besser gelingt, tatsächlich im Moment zu sein. Das klingt jetzt auch so ein bisschen esoterisch, aber
nicht.
Und das ist eins der schwersten Sachen, weil da muss man sich ein bisschen was bauen. Man muss sagen, okay, mach nicht drei Sachen gleichzeitig, ja, ich weiß, das ist eine privilegierte Situation, wenn man sich wirklich diese Arbeiten aussuchen kann. Aber ich muss auch jetzt Entscheidungen fällen. Ich hatte gerade so eine Situation, wo ich was entscheiden musste, was nächsten Sommer betrifft. Und habe mich da im Moment sehr gequält und habe lange daran gesagt, irgendwie kriegt man das nicht beides irgendwie hin. Dann hat mir meine Agentur einfach an dem Gespräch sozusagen die Sachen klar aufgezählt und wie es ist. Und jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Und ich merke mir, wie es mir Tag für Tag besser damit geht, weil ich genau solche Situationen lernen möchte zu vermeiden, dass man sich sagt, ich muss dahin, sich unter Druck bringt, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das tut mir gut, das ist aber nicht nur beruflich, sondern auch privat, wenn man das jetzt, das ist ja schwer zu trennen in unserem Beruf, aber auch privat so, dass man jetzt, wenn man sagt, ja, nee, ich muss jetzt nicht schon, weil morgen ist das und wo fahren wir jetzt hin? Ich habe mir im Laufe des Lebens zusammen mit meiner Frau so ein paar Orte geschaffen, wo man sagt, so, und da begeben wir uns hin, diesen Ort zu haben. Ja, das ist auch ein Privileg. Sich dessen bewusst zu sein, ist auch sehr heilsam. Aber es gibt ihn und sagt, da und da kann man einfach so ein bisschen sich fallen lassen. Da klingelt jetzt nicht dauernd das Telefon. Da ist jetzt nicht noch diese Ablenkung irgendwie möglich. Da sind wir ein bisschen draußen. Und so eine Räume zu haben, ist sehr viel wert und sehr
auch ein Faktor fürs Glück.
So, absolut, absolut, ja. Und das ist nicht, das habe ich auch schon immer gesagt, ich brauche sozusagen für das große Glück oder für eine Veränderung, die wir ja auch gemeinsam gemacht haben, muss ich nicht nach Neuseeland auswandern, sondern das kann ich auch innerhalb eines Ortes irgendwie so machen. Und dazu gehört eine Entscheidung, sich für so ein Prinzip, so ein Lebensprinzip zu ändern. Also eben, sage ich jetzt mal nicht Haus und Garten, sondern eine Wohnung, und die kann man abschließen und dann können beide sich wegbewegen und dann trifft man sich wieder da. Und sowas entscheidet man, dann wird es irgendwie gemacht und dann muss man gucken, ob sich das einlöst, und das hat sich mehr als eingelöst, und auf solche Entscheidungen sozusagen froh darüber zu sein und stolz zu sein, das macht mich dann auch glücklich. Und also dann ist die Tür offen und dann kommen die Kinder und die eine, also Lotte hat jetzt sozusagen, die jetzt auch in den Beruf eingestiegen ist, ist jetzt in Frankfurt am Schauspiel Frankfurt, und da sind auch so Entscheidungen gefallen und gesagt, macht mich auch glücklich. Und das heißt, das sind mehrere kleine, aber so Bausteine, die dann so dazukommen, und es gelingt mir immer häufiger, dann über Sachen leichter drüber wegzukommen, wo es dann mal schwierig wird, weil man sagt, Moment, ist doch alles ganz toll. Und dann wird das, was ich jetzt mache, wovor ich jetzt gerade ein bisschen Angst habe, wird auch gut gehen, weil was soll's? Wenn nicht, ist nicht schlimm. So.
Schön, ja. Ist doch toll, dass man sozusagen mit dem 80% Zufriedenheitsgefühl dann eben auch über 20% hinwegsehen kann, die gerade nicht so gut im Leben
das
laufen.
Macht, ne? Ja, genau. Das macht es. Und,
weil man sich sonst davon manchmal auch zu sehr übermannen lässt, dass eben Dinge,
man lässt sich runter.
Gerade als junger Mensch ist man ja sehr empfindlich dann und ist dann ganz schnell.
Das ist wahrscheinlich auch irgendwie in Ordnung, soweit, aber es ist noch gar nicht so lange her, so sagen wir mal vor 10, 15 Jahren und sowas, wo es Situationen gab, wo ich dann mit meiner Mutter auch so Diskussionen, die dann immer mal sagt, du hast zu viel Stress und was, aber ich habe keinen Stress. Und dann ich dann aber weitergekommen und gesagt, okay, doch, ich habe Stress, aber ich muss irgendwie, der gehört auch zu dem Beruf dazu, da muss ich eher lernen, irgendwie mit dem Stress umzugehen, weil wenn er mich lähmt, dann kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben und dann wird das Stress hoch 3. So.
Stress braucht sowieso kein Mensch.
Nee, aber ja, Stress ist ja auch eine Art von Druck letzten Endes und da muss man immer gucken, schaffe ich es den Druck auszuhalten, weil der entsteht natürlich hier und da. Jeder Tritt vor eine Kamera oder jeder Tritt auf eine Bühne ist für mich ein Vorgang, also man kann, Lampenfieber ist auch eine Form des Stresses, ja, aber wenn ich das nicht mehr hätte, da würde ich mir Sorgen machen, weil das ist ein Vorgang, der geschafft werden muss. Also ich gehöre nicht zu den Spielern, die sagen, ich bin so frei und locker wie hier oder ich mache das hinter der Bühne, ich mache das auf der Bühne oder ich mache einfach nur, kümmere nur mich selbst und lasse hier alles irgendwie raus oder so. Nein, das ist eine Arbeit, das ist eine schöne Arbeit, es ist ein Prozess, der bewältigt werden muss.
Finale Frage, lieber Götz. Und da muss ich vorweg sagen, natürlich, das Leben ist sehr komplex, um es auf einen Satz runterzureißen. Trotzdem, hast du ein Lebenskredo, das du nennen kannst, wo du sagst, ja, das ist schon irgendwie ein cooler Spruch, der auch so ein bisschen meine Sicht auf die Welt darstellt? Fällt dir da spontan was ein?
Ja, ich bin ein großer Beckett-Freund. Ich habe selber das Vergnügen gehabt, Endspiel spielen zu dürfen. Und da gibt es ein paar Sachen, die da drin, aber eins davon ist, nur nichts zwingen, sonst geht's gar nicht.
Nicht einen schönen Abschluss, lieber Götz. Ja. Ich danke dir herzlich, wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Jetzt erstmal tolle Quoten für Wolfsland für die beiden neuen Folgen, auf das noch viele weitere Folgen mögen.
Ja, das finde ich schön.
Aber ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen. Also herzlichen Dank für deine Zeit, hat mir viel Spaß gemacht.
Danke. Ich bedanke mich.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.